Robin.
Tommy.
Ich glaube, für alle, die jetzt einschalten, also die, die uns sehen und nicht nur hören, werden sich dann denken so, das ist ja ein ganz besonderer Gast. Denn bevor du überhaupt schon ein Wort aussprichst oder
hat
sagst...
Hat die Leute eine Frage?
Ich glaube nicht nur eine, du fällst direkt auf. Das Tolle an dir ist, was die Menschen nicht wissen werden, wir kennen uns ja nicht seit jetzt, wo du heute hier sitzt, sondern wir kennen uns schon seit 8 geschlagenen Jahren, ist, was ich die letzten 8 Jahre beobachtet habe bei dir, dass du sehr offen mit dem Thema umgehst.
Ja.
Nicht nur sehr offen mit dem Thema umgehst, sondern auch Dinge ansprichst oder Geschehnisse, Erlebnisse, die dir tagtäglich begegnen und die du auch mit der Öffentlichkeit teilst. Und das führt dazu, dass da unter anderem Videos auf deinen Social-Media-Kanälen sind, die Millionen von Aufrufen haben. Robin, schön, dass du da bist.
Tommy, vielen Dank, dass ich da sein darf auf diesem Stuhl und B, schön, dass wir uns wiedersehen und vor allen Dingen nach deinem Gang, den du da hingelegt hast. Also du bist ja für mich eine Persönlichkeit, die einfach Resilienz durchgespielt hat, würde ich mal sagen. Und ich glaube, ich weiß auch, was Resilienz ist. Das sieht man mir vielleicht auch schon an und du hast es auch gerade angesprochen. Aber wenn Resilienz, dann du einen das Namen und eine Person hat.
Dankeschön. Ja. Robin, du bist ja heute jetzt hier adrett gekleidet, mit Anzug, ohne Krawatte. Bist gefühlt, wenn ich dich jetzt so auf der Straße sehen würde und ich müsste dich in eine Schublade stecken, dann wärst du für mich so ein Businessman-Casual-Look, der geschäftlich unterwegs ist, was für mich heißt, du bist sicherlich nicht angestellt.
Das ist true. Und bevor wir unseren Podcast gestartet haben, das möchte ich jetzt auch noch an die Zuhörer loswerden, habe ich gesagt, Menschen, die es im Leben einfach geschafft haben oder auch den Reichtum nicht nach außen prahlen wollen, die tragen so wahnsinnig geniale Pullis wie du. Ich finde wirklich, das ist auch keine Ironie, echt schön. Du hast gesagt, ja, ich habe ja auch Schlappen. Dann habe ich gesagt, naja gut, du bist ja auch hier zu Hause. Aber ich würde mal sagen, du zeigst einfach, dass du Stil besitzt und dich nicht einer Gruppe zuordnen musst. Ich nutze diesen Punkt, ich muss noch was aussehen, sondern ich habe es geschafft, Punkt, aber ein bisschen anders, weil meine Krankheit, das hast du vorhin schon gesagt, immer im Vordergrund steht für die Leute, die mich das erste Mal sehen. Und du hast auch gesagt, ohne Krawatte jetzt. Normalerweise trage ich oder ab und zu eine Krawatte, weil ich einfach der Meinung bin, wenn man mich sieht, dann fragt man immer, und das ist auch das Stigma, was ich von der Gesellschaft wiedergespiegelt bekomme, innerlich so ein bisschen, was kann ich mit dem anfangen, was hat der, warum sieht er so aus, wie ist der auf meiner Höhe? Und wenn ich dann ein, ich würde mal sagen, klassisches Stilmittel anwende, wie einen Anzug, dann zeige ich einerseits, ich kann mithalten, das ist sozusagen ein bisschen mein Türöffner, und andererseits ist es aber für mich auch einfach wie eine Uniform, die ich mir anziehe und sage, jetzt geht es um Performance, jetzt möchte ich loslegen und jetzt habe ich die Energie, die ich zu besitzen habe für meinen Alltag. Also du wirst mich eigentlich draußen nicht in Joggingklamotten treffen.
Jetzt machst du auf mich einen sehr selbstbewussten Eindruck. Wie alt bist du jetzt, Robin?
28 noch.
28 noch. Wann wirst du 29?
Ja, im März oder so.
Okay.
Genau.
Du machst trotz dessen, dass du so aussiehst, wie du aussiehst und sicherlich mit sehr vielen Vorurteilen zu kämpfen hast da draußen in der Welt, in der wir uns befinden, in der oberflächlichen, machst du mir einen Gott sei Dank, selbstbewussten Eindruck. War das schon immer so?
Ja, meine Eltern haben immer gesagt, du gehst raus und du versteckst dich nicht. Das kam mir sicher zugute, aber ich war ja bis zur 7. Klasse auf einer Regelschule, also quasi Regelrealschule, und dort konnte ich nicht mithalten. Das heißt, Bundesjugendspiele, Sportunterricht, sowas halt, da war ich immer außen vor, war ich auch ganz klar in den Noten exkludiert, also habe auch nicht teilgenommen. Hab dann stattdessen den Rallye-Unterricht irgendwo anders besucht. Genau, zeigt ja auch, dass das Schulsystem nicht für Menschen wie mich sozusagen geschaffen wurde, die eben Außenseiter sind. Und weil ich Außenseiter war, haben mich meine Eltern auf eine Körperbehindertenschule angemeldet. Und dann habe ich anfangs auch gesagt, ich gehe nicht zu den Behinderten. Und das war ein Internat. Montags kam ich, freitags bin ich wieder nach Hause und in den Ferien, Wochenende eben zu Hause zu sein. Und dann war es freitags so toll, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr nach Hause, obwohl ich mein Elternheim, also mein Zuhause sozusagen, geliebt habe. Und da hat eigentlich aus meiner Sicht der echte Wandel stattgefunden. Davor war ich eben vor dieser körperlichen Schulzeit eher so ein, du musst normal sein, weil sonst gehst du unter. Und in der Körperbehindertenschule hat man mir beigebracht, dass ich normal bin. Also das eine ist so ein extrinsisch aufgedrücktes, du sollst das sein. Meine Eltern haben mich natürlich trotzdem unterstützt, aber in der Körperbehindertenschule habe ich im Internat 6 Jahre, bis ich dann auch meinen Schulabschluss sozusagen durch hatte, wirklich intrinsisch verankert bekommen, du bist normal. Und es gibt keinen Grund, dass du dich irgendwie als Sonderwurst fühlst.
Wenn du schon sagst, dass Schulen nicht dafür gemacht sind oder das Schulsystem, in dem wir uns nach wie vor befinden, für besondere Menschen, ja, ich sehe das ja auch selbst, ich habe 4 Kinder, hatte auch so meine Themen oder Herausforderungen mit Schulen, mit Lehrern, mit Rektoren, hatte auch meine eigenen Herausforderungen als Kind, da ich halt auch sehr verhaltensauffällig war. Und du merkst halt sofort, sobald du einem Kind keine Schablone auflegen kannst, die Schablone, mit der wir alle arbeiten, sind die meisten Menschen überfordert. Wie war das für dich noch, als du auf der Regelschule früher warst, mit den anderen Kindern? Wie haben die auf dich reagiert?
Also einerseits ist es nicht nur die Schablone, die man aufdrückt, die dann nicht passt, sondern die Leute haben ja auch gar kein Interesse, sich etwas Andersartigem zu widmen. Warum auch? Es ist viel einfacher, mit dem Strom zu schwimmen. So only dead fishes goes with the flow, sage ich immer. Und diese Fische, die sozusagen gegen den Strom schwimmen, die, also
eben only lebendig, dead fishes go with the flow, den
genau,
zu merken.
Also nur die sozusagen, die nichts Besonderes reißen werden, sage ich mal metaphorisch, die schwimmen mit dem Strom. Und das ist halt eben Regelschule. Ja, da wird jeder, wie er halt ist, gelassen und nach Bildungsplan durchgedrückt. Ich war ja auch Landesschülersprecher hier in Baden-Württemberg, habe also einen guten direkten Draht zu dem Kultusministerium sozusagen damals auch aufbauen können. Und der Bildungsplan wird ja zwar immer wieder mal reformiert, aber das sind halt nur Nuancen, die nachher quasi in der Prüfung drankommen. Und deswegen sind Schüler im Endeffekt eigentlich auch nur gesteuert von den Lehrern und Rektoren und die sind unschuldig. Ich sage auch, jeder Mensch kommt quasi unschuldig sozusagen zur Welt und was wir Menschen aus ihnen machen, das ist eigentlich das Grausame. Und so ist es eben auch in der Schule. Die Schüler lernen dort Gehorsam, frag, wenn du auf die Toilette möchtest, frag, wenn dir kalt ist, ob du deine Jacke aus deinem Whatever-Schulranzen holen darfst und frag, wenn du was trinken möchtest. Und Trinken wird in der Klassenarbeit weggestellt, obwohl ja Trinken nachweislich zur Konzentration beiträgt. Solche Dinge halt. Und dann ist klar, dass die Schüler da natürlich irgendwann auch untereinander nicht mehr ihre eigentlich intrinsischen emotionalen Dinge auspacken, wie Nächstenliebe und Fürsorge und kümmern um andere, sondern die bleiben dann alle unter sich. Also exkludiert man sich selbst.
Das hast du ganz toll gesagt. Denn ich glaube, tatsächlich kommen wir alle unschuldig auf die, was heißt unschuldig? Ich glaube so, dieses vielleicht Boshafte in sich oder dieses so Negative resultiert daraus, dass wir Menschen das den Kindern beibringen, irgendwo ein Stück weit. Das fängt zu Hause schon an, bei der Erziehung, geht dann weiter in der Kita, in der Schule, in dem Umfeld, in besonderen Situationen. Ich habe da gerade diesen Sommer was erlebt mit meinem Sohn, der ist 5, Noah. Und Noah hat autistische Züge, also das heißt, er ist auch besonders. Und dann waren wir in einem Freibad und dann waren so 2-, 3-, 4-jährige Mädels auf der Rutsche, die den so abartig gehänselt haben, ne, wo ich dann hinter ihm stande und ich habe dann einfach perplex hingeguckt, weil ich dachte, woher? Also wie kann man schon so klein sein und so giftig und so wirklich zu 2 Mädels so auf einen kleinen Jungen draufhämmern? Und der hat es zum Glück nicht so richtig verstanden, was sie von ihm wollten, was ganz gut war, aber ich habe dann irgendwann einen Riegel vorgeschoben, weil ich gesehen habe, da waren noch keine Eltern, ja, die irgendwie eingeschritten sind und gesagt so, jetzt reicht's, jetzt ist gut. Und aber trotzdem glaube ich, auch diese 2 Mädels kommen nicht so auf die Welt. Das heißt, die haben das irgendwo beigebracht bekommen, sich so zu benehmen, weil sonst würde das nicht passieren. Also du wirst ja ständig, glaube ich, jeden Tag mit Blicken konfrontiert von allen Seiten. Wie gehst du damit um?
Ja, es erdrückt natürlich schon. Also es wäre gelogen, wenn ich hingehe und sage, stört mich nicht. Ich habe das große Privileg, schon seit sehr langer Zeit jemanden an meiner Seite zu haben, der mich darin unterstützt, das nicht so persönlich zu nehmen. Und ich würde sagen, es macht jeder Person was aus, wenn sie immer wieder daran im Alltag erinnert wird, dass sie nicht normal ist, also quasi diese Schablone. Ich sage immer, ein Rollstuhlfahrer merkt schon selber, dass er nicht laufen kann, wenn er vor einer Treppe steht. Da muss man ihm nicht sagen,
du kannst nicht laufen.
Nicht hoch. Genau, und bei mir ist es halt eben das Äußerliche. Ich kann zwar alles machen, ich habe so auch keine Einschränkungen, also auch zum Thema Fachliches quasi, kein Problem mit Sonne, kein Problem mit Chlor im Pool oder sowas. Aber wenn ich halt in den Pool springen würde, zumindest hier in einem deutschen Freibad, wäre der Pool nach oder das Swimbecken nach 2 Minuten leer, weil die Leute einfach nicht verarbeiten könnten, dass da jemand mit Hautkrankheit reinsteigt und nicht giftig ist. Genau, und deswegen weiß ich natürlich, dass ich besonders bin in meinem Aussehen, aber die Menschen geben mir ja auch gar keine Chance, mich irgendwie sozusagen zu zeigen, wer ich bin und was ich kann. Und das ist eigentlich das Belastende daran, dass ich in eine Schablone geschoben werde, aus der ich mich herauskämpfen muss. Und wenn ich gesund wäre, wäre ich in keiner Schablone, also selber Mensch, nicht gleicher Mensch, sondern selber Mensch, nur anderes Aussehen, was ja sozusagen eben nicht definiert. Also Aussehen definiert ja niemand, also selber Mensch.
Wer steht da an deiner Seite, der dir da hilft?
Die Lisa, die habe ich, würde ich mal sagen, mitten in oder kurz nachdem wir begonnen hatten, im März 2020 sozusagen kennengelernt. Und als meine Partnerin hat sie fast sechs Jahre jetzt einen brutalen Job hinterlassen in meinem Leben, den ich ganz klar zu schätzen weiß darin, dass sie einerseits immer da blieb, auch wenn beispielsweise dieser Druck, und da bin ich auch ganz klar und offen, der von außen auferlegt wird, mal in einer Beziehung platzt beispielsweise, wenn ich mit mir selber nicht mehr wusste, wohin. Sie blieb da, sie hat vor allen Dingen auch erkannt, dass die Gesellschaft nicht verändert werden kann. Das ist immer wieder was sie mir auch sagt. Sie sagt, du kannst den Menschen nicht ändern. Und ja, Robin heißt sowas wie der Barmherzige, der sozusagen in der Gesellschaft etwas Gutes hinterlassen möchte, aber kämpfe nicht mit deiner Energie gegen Wände, die du nicht verändern kannst. Und ich fliege ja sehr viel und gerade wenn du viele Kulturen und Nationen siehst, dann fällt dir auf, dass wir, und das hoffe ich, darf ich so sagen, also ich glaube, ich kann das sagen, dass wir hier in Deutschland ganz schlimm dran sind mit den Menschen, wie sie drauf sind zu anderen Menschen. Also ich möchte nur anmerken, dass ich keinen geschäftlichen Bezug zu Dubai habe, aber ich halte mich dort sehr gerne auf, weil es mir völlig gut tut, in der Energie zu sein, wie man dort Mensch sein darf. Als egal, wie man aussieht, egal was man tut, die Menschen sind mit ihren Vorurteilen überhaupt nicht existent. Sie gehen hin und sehen dich als Mensch. Jeder ist freundlich zu dir und das liegt nicht daran, dass sozusagen Geld oder Ähnliches im Vordergrund steht, wie viele auch vorwerfen. Ich hatte ja mal ein Video hier gemacht, dass ich aus der S-Bahn gestiegen bin in Hamburg, gerade aus Dubai gekommen und das Erste, was man sieht, sind sozusagen schlecht gelaunte Menschen, die sich gehen lassen, die sich hängen lassen, die nicht auf sich achten. Und da bin ich natürlich dann hier mittendrin über das Gesprächsthema schlechthin und das zieht fett runter. Und um den Bogen wieder zu schließen, ja, das war oder ist sozusagen Lisa.
Krass, aber sie musste ja sicherlich auch mit dem Druck von außen kämpfen, von ihrem Umfeld, dass sie sagen so, als sie gesehen haben, dass sie mit dir zusammengekommen ist oder ihrem Paar geworden seid, dass Leute bestimmt gesagt haben so, bist du dir sicher so, ne? Also hast du dir das richtig überlegt, weil ich schließe da auch den Kreis in einem viel kleineren Ausmaß als bei dir, aber als ich damals meine Partnerin kennengelernt habe, hat sie ja schon 2 Kinder mitgebracht und das ist ja auch ein Problem in der Gesellschaft. Bei vielen.
Genau.
Dass sie sagen so, boah, jetzt holst du dir eine Frau, die 2 Kinder von einem anderen Typen hat und so. Dann sage ich so, in deiner Logik heißt also quasi, alle alleinerziehenden Mütter haben kein Recht mehr auf einen neuen Partner oder wie? Ja. Also wie soll ich das verstehen? Ne? Und da merkst du, wie stupide wir einfach sind. Keinerlei Gefühl von Empathie. Nächstenliebe, hast du vorhin gesagt. Und Menschen verstehen, ja. Wir denken immer von uns selbst, wir sind das Maß aller Dinge und schließen dann auf jemand anderen und versuchen die Person dann auch noch krass zu beeinflussen, ne? Und zu sagen so, ja, aber weiß ich nicht, willst du dir nicht lieber einen anderen Partner aussuchen oder Partnerin? Wie war das bei dir? War Lisa damit auch konfrontiert in der Vergangenheit?
Tatsächlich überhaupt gar nicht. Also Lisas Familie ist sehr bodenständig und ruhig. Das heißt, die haben nicht sozusagen irgendwie dieses wilde, ich bin auch der Überzeugung, wenn ich das noch kurz einfügen darf, dass dieses Stigma aufdrücken nur von Menschen kommt, die nicht bei sich ruhen. Meine beste Freundin Jana und ich, sie sagt immer, das sind die Draußenden, also die, die umherwuseln, die sich nicht mit sich beschäftigen, die einfach immer sofort alles als das ist so, das bleibt so, daran wird nichts geändert, abstempeln, genau. Und ich glaube, dass Lisa eine, nein, andersrum, ich weiß, dass Lisa eine sehr bei sich gefestigte Person ist und so ist sie aufgewachsen und deswegen ist auch ihre Familie so und in dem Punkt habe ich nie, auch nur im Ansatz, und das ist das Tolle, irgendwie Berührungspunkte mit gehabt. Aber ich kann trotzdem was dazu sagen. Und zwar hatte ich mal eine Freundin weit vor Lisa, die hat genau 3 Monate gehalten, weil ihr Umfeld gesagt hat, was willst du denn mit dem, wenn du Pech hast, dann ist der irgendwie mit 40, 50 dein Pflegefall, weil du weißt ja auch nicht, wie sich seine Krankheit entwickelt, was überhaupt gar nicht der Fall ist, weil ich bin halt einfach hautkrank, auch schwer hautkrank und habe ein bisschen Rheuma, aber ansonsten bin ich ja hier nicht irgendwie mit irgendeinem Gehirntumor auf die Welt gekommen, dass man Angst haben müsste, man müsste mich pflegen oder ähnliches. Und die hat mich dann schon verlassen, deswegen. Also die Story gibt's, aber Gott sei Dank nicht bei Lisa.
Sehr gut. Hat dich das emotional stark berührt, als sie dich verlassen hat, deswegen?
Ja, weil ich aus damaliger Sicht noch nie so doll verliebt war wie in dem Zeitraum.
Ist das so?
Damals habe ich Liebe halt anders definiert, genau, ja. Und da hat mich das extrem getroffen und ich habe die einzige Zeit in meinem Leben, und ich habe noch andere schwierige Zeiten gehabt, aber es war die einzige Zeit in meinem Leben, in der ich vor der Kirche in Freiburg, da bin ich ja, komme ich ja her, vor der Kirche in Freiburg saß und bestimmt 2 Tage nichts gegessen habe. Genau, und danach dann auch nur spärlich. Und meine Mama hat gesagt, also jetzt solltest du mal gucken, dass du wieder zu dir kommst.
Ja. Wie definierst du Liebe heute?
Also erstmal frei von Forderungen. Ich glaube, das ist, was unsere Gesellschaft nicht kann. Du hast vorhin gesagt, wir. Da möchte ich auch zu sagen, dass wir eben nicht alle ist. Also es gibt Persönlichkeiten wie du und ich, die können solche tiefen Gespräche führen. Es gibt aber auch Menschen, die haben kein Interesse daran, weil es einfacher ist, den Fernseher anzumachen und sich etwas aufdringen, drücken zu lassen. Und deswegen würde ich sagen, ist es schon die eigene Aufgabe, dafür zu sorgen, dass man seinen Horizont erweitert. Und es ist nicht leicht, weil man sich natürlich in einem Umfeld bewegt, bei dem man gemocht werden möchte. Und ich kann dir versichern, wenn man solche Gespräche führen möchte, fällt erstmal 3/4 des Freundeskreises weg. Und dafür sind halt viele auch nicht bereit.
Glaube ich dir. Spulen wir nochmal ein bisschen zurück. Du bist ja dann auf die Behindertenschule gegangen. Wie ging es dann weiter?
Ich habe ein Jahr wiederholt, aber nicht, weil ich es schultechnisch müsste, sondern um reinzufinden. Es ist ein gänzlich anderer Tagesablauf. Also man wird montagmorgens sozusagen mit so einem Krankentransport geholt. Dann fährt er seine Tourrunde. Die Schule war so 100 Kilometer etwa entfernt.
100 Kilometer in eine Richtung?
Ja, ja, eben deswegen war es ja auch ein Internat.
Okay.
Und es gab aber Schüler, die hatten 250 Kilometer Anfahrt.
Okay.
Genau, und die sind dann 4 Stunden Bus gefahren, so ein Transporter. Genau, und dann ist man montagmorgens angekommen und alle Schüler, also die Schule war auch unterteilt in schwerst Mehrfachbehinderte. Ich hatte also das erste Mal in meinem Leben Kontakt mit Gleichaltrigen, die niemals, und das kann man auch beim Wort nennen, mehr können als ein Rechenschieber schieben. Und selbst die Zahlen eines Rechenschiebers, also 10 Kügelchen, werden sie nicht zählen können. Es ist also eher, um der Schulpflicht nachzugehen, weil jedes Kind zwar sozusagen auch befreit werden könnte, aber viele Eltern es auch nicht stemmen können. Ein schwerst mehrfach behindertes Kind, das sind entweder ein Badeunfall oder mit zu wenig Sauerstoff zur Welt gekommen. Und die waren eben auch auf meiner Schule, aber in einem anderen Bereich. Und in meinem Bereich waren es 7 Schüler in einer Klasse, die immer mit 2 Lehrern die Klasse sozusagen bestückt war. Und ich habe einen ganz normalen Realschulabschluss in dieser Schule gemacht, habe aber eben sozusagen die Internatszeit auch mit Pflichten versehen bekommen. Also Bett selber machen, diese Selbstständigkeit lernen, Frühstück selber machen, Abendessen selber machen, Regeln einhalten, Gemeinschaft, gemeinsam entscheiden, wohin wir gehen, ins Kino und Co. Und ich wurde ja vor meiner Körperbehindertenschulzeit nie auf einen Geburtstag eingeladen von Freunden. Und dann war das eben auch der erste Kontakt, überhaupt mal mit jemandem sozusagen gemeinsam Geburtstag zu feiern oder in die Pause zu verbringen.
Wie war das denn für dich, in dem Zeitpunkt Kinder zu sehen, die noch gefühlt schlechter dran sind als du, weil du gesagt hast, zweifach schwerst behindert. Mhm. Wie war das für dich, solche Kinder zu sehen?
Damals habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Ich hatte einen besten Freund damals in meiner Klasse, der hieß Matthias, den haben wir immer Mathe-Matthias genannt, weil er halt einfach richtig gut in Mathe war. Und der hat zum Beispiel eine Muskelkrankheit gehabt, bei denen Muskeldystrophie bauen sich die Muskeln ab. Und da weiß halt einfach jeder, dass da so das Alter von 30 Jahren eher Grenze ist. Und damals habe ich mir keine Gedanken gemacht, warum ist er überhaupt in der Schule, weil sein Schulabschluss ist ja eh, sage ich mal, relativ egal, weil als ich ihn kennengelernt habe, konnte er seinen Arm ganz normal bewegen, aber er saß auch schon im Rollstuhl wegen der Energie. Und zum Schluss, als wir in der Schule fertig waren, konnte er nur noch Brot mit Rinde essen. Das sagt ja schon, wie stark er auch abgebaut hat. Also weder selber die Arme bewegen, noch eben groß, schwer kauen. Und da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Aus heutiger Sicht fand ich das echt bemerkenswert, dass wir das alle nie bemerkt haben, sozusagen, wie schlimmer es noch geht, weil das auch ein Stück weit Kind sein lässt oder gewährt, Kind sein zu dürfen, ein Heranwachsender. Wir hatten aber den Sportunterricht zum Beispiel auch mit Schwerstmehrfachbindern. Und du kannst dir vorstellen, Volleyball oder Völkerball findet halt ganz anders statt. In der Regelschule knallst du dir allein auf die Fresse. Ja, und in der Körperbehindertenschule, da schmeißt du halt nicht dem Rollstuhlfahrer, der wehrlos ist, den Ball ins Gesicht, sondern halt auf sein Rad. Und dann hast du ihn halt auch getroffen von seinem Rollstuhl. Und allein dieses respektvolle oder mit Epileptikern Sport machen, wenn der zum Beispiel seinen Anfall bekommt, einfach umfällt. In der Regelschule würden die Leute über ihn drübersteigen. Und auf der Körperbehindertenschule, da ist eine Ruhe, die ist wirklich beeindruckend, wie empathisch Schüler sein können. Und das war eben damals für mich noch nicht so klar, wie schlimm es auch geht. Heute bin ich natürlich dankbar und weiß, dass ich, auch wenn es überheblich klingt, als einer der stärksten in der Geschichte dieser Schule, von der Schule gegangen zu sein. Alle anderen sitzen in der Behindertenwerkstatt. Für alle spreche ich jetzt überwiegend in der Behindertenwerkstatt und gehen halt in die Caritas, ja. Weil der Staat nicht für die Förderung gemacht ist. Zu meiner Mama hat man auch, sorry, wenn ich, du hast einen sehr gefassten Blick, aber lass mich noch kurz nachschieben. Erstens, meiner Mama hat man, als ich 5 oder 6 Jahre alt war, gesagt, wenn er mal lesen und schreiben kann, ist es viel. Zweitens, ich war in der 8. Klasse und es ging darum, einen Ausbildungsplatz zu besorgen. Und dann hat meine Mama geschaut, was es für Möglichkeiten über die Arbeitsagentur gibt, und da hat die Frau bei der Arbeitsagentur gesagt, melden Sie sich schon mal bei der Behindertenwerkstatt an, die Warteliste ist lang. Und dann habe ich mich ja selber beim Flughafen Stuttgart und beim Flughafen Frankfurt und Hamburg beworben und wurde am Flughafen Stuttgart ja auch als Azubi, jetzt spoiler ich und leake ich, sorry, ja unter 460 Bewerbern wurden 3 genommen und ich war ja einer der 3 für einen stinknormalen Ausbildungsplatz, Kaufmann für Büromanagement. Und das ist natürlich ein Wandel, den habe ich mir damals nie sozusagen möglich gesehen und auch alle anderen haben so einen Wandel nicht gemacht.
Jetzt habe ich viele Dinge gehört in diesen Sätzen, die du gerade gebildet hast. Erstens, Grenzen, die uns auferlegt werden durch äußere Einflüsse.
Genau.
Das heißt, wenn es nach Menschen geht, die irgendwann mal gesagt haben, man kann froh sein, wenn du lesen und schreiben kannst, dann könntest du heute vielleicht maximal lesen und schreiben. Aber ich habe hier einen Menschen vor mir sitzen, der sogar mehr geschafft hat. Zweitens, für alle da draußen, die uns gerade hören oder sehen, wenn du körperlich beeinträchtigt bist oder du hast jemanden in deinem Umfeld, der körperlich beeinträchtigt ist, dem genau diese Grenzen auferlegt werden, wie sie Robin spüren musste und seine Mama als Kind, zeige ihm oder ihr diese Podcast-Folge, denn es ist essentiell wichtig, aufzuzeigen, auch heute noch, 28 Jahre später gefühlt, dass nur weil jemand dir sagt, was du kannst oder wie weit du es bringen wirst im Leben, es noch lange nicht bedeutet, dass es deine Realität sein muss. Allein dafür lohnt es sich schon, dass du hier heute sitzt.
Danke für diesen unglaublich guten Appell und Tenor. Ich finde es genial, dass du deine Reichweite für so menschliche und empathische Themen nutzt. Und da bin ich ja jetzt nicht der einzige Gast. Du hast ja schon auch in deiner Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass Gehirn einsetzen und Geld einsetzen ein viel größerer Hebel ist, als einfach nur dumm durch die Welt zu gehen. Und genau das ist ja der Punkt. So viele Menschen hätten die Möglichkeit. Ich sag immer, wenn jeder auf der Welt 1% mehr geben würde, 1% mehr Nächstenliebe, 1% mehr Fürsorge, meinetwegen auch Klimaschutz und Kinderrechte, hätten wir 8 Milliarden % mehr. Und dieser 1% würde bei keinem Mensch auffallen.
Ja, also für mich ist irgendwann mal der Punkt gewesen, als ich das Format gestartet habe, ich habe gesagt, ich möchte mit Menschen reden, die einen Weg des Erfolgs hingelegt haben, weitestgehend auch gern einen unorthodoxen Weg des Erfolgs. Warum? Denn ich habe selber in der Vergangenheit einen unorthodoxen Weg des Erfolgs hingelegt und bin auch Opfer dieser Grenzen gewesen, die mir auferlegt wurden von außen, wo mir gesagt wurde, hey, du mit deinem Hauptschulabschluss und deiner Einzelhandelsausbildung kannst vielleicht maximal irgendwie 1700 netto verdienen oder 2000, wenn es hochkommt. Und hätte ich darauf gehört oder darauf geachtet, dann würden wir heute nicht hier sitzen. Ja. Und das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, so, hey, das kann es nicht sein. Klar habe ich schon durch meinen Immo-Tommy-Kanal oder Kanälen vielen Menschen geholfen, aber es gibt ja nicht nur mich auf der Welt, es gibt ja auch noch viele andere wie dich und die Gäste vor dir und die Gäste nach dir, die was zu erzählen haben. Und finanzielle Bildung und Erfolg sehe ich nicht nur monetär, das fängt schon in der Birne an. Was hast du für einen Geisteszustand? Das geht im Herzen weiter und hört im Geldbeutel auf.
Ja, so.
Das und ist so. Ja, dann bist du fertig gewesen mit der Behindertenschule, ne? Und wie ging es dann weiter für dich?
Genau, also ich habe ja gespoilert, ich bin dann an den Flughafen Stuttgart gegangen.
Genau.
War auch für meine Eltern toll. Die haben mich darin sehr unterstützt. Mein Papa ist von Freiburg hier nach Stuttgart, sind ja so knapp 300 Kilometer, mit Transporter hoch und runter gefahren, hat mir hier im Personalwohnheim vom Flughafen Stuttgart selber eine kleine, aber schöne Wohnung sozusagen eingerichtet und hat mir da den Start ermöglicht. Ja, und dann war ich in Ausbildung hier am Flughafen Stuttgart und kam wieder nicht so zurecht. Genau, ich spoiler nicht so viel, ich möchte mehr die Fragen lassen, aber ich kam wieder nicht so zurecht, weil einfach, ja, viele andere Azubis sich auch schon kannten, die waren auf demselben Gymi hier. Zum Beispiel war ich auf der John F. Kennedy Schule in Esslingen am Neckar. Hier, das ist eine 2000 Schüler große berufsakademische Schule auch. Und da hat dann wieder niemand Partnerarbeit mit mir machen wollen. Und am Flughafen habe ich, und da stehe ich auch zu, gab es einen Behindertenbeirat, die haben sich ganz gut eingesetzt. Die Umsetzung war eher eine 6-, weil ich halt, ja, Handschuhe anziehen sollte am Kopierer, kann man noch verstehen, wegen Creme und Co. Dann habe ich aber auch meine eigene Tastatur bekommen, die ich zwischen den Büroarbeitsplätzen wechseln musste, damit niemand anderes um meinen Schuppen und meine Haut klarkommen muss. Dann gab es abgesperrte Toiletten für mich, die halt sozusagen eben dann auch, damit andere nicht mit meiner Creme und meinen Schuppen in Kontakt sein müssen, nur für mich da ist. Und ich würde sagen, dass ich es den anderen nicht leicht gemacht habe, dazu stehe ich. Ich würde aber auch sagen, dass hier einfach wieder ganz klar ersichtlich wurde, dass das wieder eine schön geredete Inklusion war.
Also eigentlich hat man dich ausgegrenzt. Ja? Von Inklusion habe ich jetzt nicht viel gehört.
Naja, also Inklusion war der Wille. Also man hat dafür gesorgt, dass man mich einstellt. Man hat mir auch das Personalwohnheim ermöglicht. Also der Flughafen Stuttgart hat ja schon auch viel getan, mich einzustellen. Das ist jetzt keiner, also ich habe jetzt keinen Groll. Ich finde nur, dass die Umsetzung eher dürftig war. Und das habe ich darin gespürt, dass ich sozusagen auch kein Feedback von den Ausbildungsleitern, wenn man ja weiß, dass hier ein Schützling ist, der es auch schwierig hat, wurde ich einfach ins offene Wasser geschmissen, so normal wie möglich behandeln, ist richtig. Das Problem ist aber, wenn du dann natürlich auch 6 Jahre auf einer körperbehinderten Schule warst, die ein Umfeld hat, das eben nicht der Normalität entspricht, dann, also Berufsschule war ja wieder 30 Schüler in einer Klasse, Klassenräume wechseln. Und in der Hitze im Sommer, ich kann ja zum Beispiel nicht schwitzen und dann im Sommer in der Hitze unterwegs sein und laufen. Also da wurde ja wieder viel gefordert, was nicht beachtet wurde, umzusetzen. Und deswegen war es einerseits Ausgrenzung, aber nicht gewollte, das weiß ich auch. Keiner hat es böse gemeint, sondern einfach geschuldet dem System, dass die Zeit nicht da ist und dass auch die Erfahrungswert und der Fokus nicht da ist. Ich würde ja liebend gern Unternehmen beraten, wie sie Inklusion wirklich umsetzen können in ihren Unternehmen. Ich weiß aber, dass der Weg einfacher ist, diese Menschen gar nicht erst zum Bewerbungsgespräch kommen zu lassen.
Ja, ist halt damit verbunden, dass du halt aus deiner Gemütlichkeit wieder raus musst. Du hast gerade was gesagt, was ich hochinteressant fand, und zwar im Sommer kannst du nicht schwitzen.
Genau.
Wie kompensiert dein Körper Hitze?
Also durch Kälte, Klimaanlage, das ist Nummer 1 sozusagen im Sommer für mich, was mir hilft, und viel trinken, kaltes Trinken und ansonsten gar nicht. Also wie kompensiert es mein Körper? Gar nicht, weil Schwitzen wäre ja die Kompensation zur Hitze.
Ja.
Keine Möglichkeit.
Ist Sommer für dich eigentlich eher eine unangenehme Zeit?
Ja, grundsätzlich schon, weil es eben heiß und trocken ist. Ich muss mich mehr eincremen, ich bin nicht leistungsfähig. Ich kann hier, wie gesagt, da den Berg rauf hier zu dir von der S-Bahn-Haltestelle, wäre im Sommer schon absolut nicht möglich. Genau. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn ich dann zum Beispiel mich wieder abkühlen kann, dann geht's wieder. Also so Klimaanlage und Co. ist halt einfach das Auto. Ja.
Okay. Spannend.
spannend und einschränkend. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich zum Beispiel keine einschränkenden Probleme habe. Das ist schon was. Also Hitze meide ich einfach. Ich muss es mir nicht selber schwer machen.
Umso interessanter, dass du Dubai so gern hast.
Ja, ich bin ja da in den Klimaanlagen unterwegs.
Von Klimaanlage zu Klimaanlage.
Genau, ja, ist so. Ja.
Okay. Hast du die Ausbildung abgeschlossen beim Flughafen Stuttgart?
Ich soll ich kurz oder darf ich ein bisschen?
The stage is yours.
Okay. Ich habe einen Arbeitstag gehabt, ich weiß es noch sehr genau, es war Donnerstag und ich habe natürlich gespürt, dass die Menschen nicht mit mir klarkommen, dass ich nicht mit den Menschen klarkomme. Und das hat eigentlich fast alle betroffen, Ausbildungsleiter wie andere Azubis. Naja, und dann habe ich an einem Donnerstag die Outlook aufgemacht, nachdem ich aus der Berufsschule kam und habe einen Termin im Konferenzraum Romeo mit dem Personalleiter, der Ausbildungsleiterin, dem Behindertenbeirat in meinem Kalender gehabt für Freitag um 10 Uhr. Und dann habe ich mir schon gedacht, dass irgendwas ist. Bin nach Hause, bin am nächsten Tag zur Arbeit und dann hieß es, wir hätten gerne Ihren Flughafenausweis. Und dann habe ich schon geahnt, dass es nicht so gut enden wird. Und das Ende vom Lied war, ich hatte damals schon eine Nebentätigkeit, eine Selbstständigkeit, dass ich meinen Fokus mehr auf der Selbstständigkeit hatte, weil ich mich dort eben auch entfalten konnte und mein Fokus nicht so auf der Ausbildung. Die Noten waren gut, kann man schon sagen. Aber der Flughafen hat dann gesagt, wir beenden das Ausbildungsverhältnis hiermit. Hier ist ein Aufhebungsvertrag. Und dann bin ich gegangen oder wurde gegangen.
Warum hat man dir nahegelegt, das Ausbildungsverhältnis zu beenden?
Aufgrund meiner schlechten Arbeitsleistung kann man nicht sagen, weil es eben sozusagen kein Grund ist. Aber eben meine Nebentätigkeit wurde da schon als Grund genannt, dass ich während der Arbeit Nebentätigkeiten mache. Und damit kriegst du eigentlich jeden Mitarbeiter raus.
Auch nach der Arbeitszeit, wenn du dieser Nebentätigkeit nachgehst?
Nee, in der Arbeitszeit
Nebentätigkeit nachgehst. Ach, du hast in der Arbeitszeit bist du deiner Nebentätigkeit nachgegangen.
Zumindest. Ich würde das nicht abstreiten, dass es ab und zu der Fall war. Aber man sagt es und das war der Grund. Ja. Und damit kriegst du jeden Mitarbeiter raus.
Also klar.
Arbeitszeitbetrug ist es ja am Ende Nebentätigkeit nachgehen.
Robin, der schlimme Finger.
Ja.
Okay. Was hast du dann damals gemacht nebenbei? Wo du dich entfalten konntest?
Webdesign, Flyer, Visitenkarten, alles, was, ich habe ja schon relativ früh angefangen, so mit 14, alles, was das Internet so hergegeben hat. Und
also ein richtiger Nerd dann, gewesen.
Genau.
Okay.
Mit 18 habe ich dann Nebentätigkeit gegründet, ja.
Okay. Hast du davor schon eine Firma gegründet, die dann deine Eltern irgendwie mit einspringen mussten? Oder?
Nee, einfach tatsächlich auch ohne Geld zu verdienen, aber ich habe halt einfach mich damit beschäftigt und mir Programmieren beigebracht.
Okay. Und dann mit 18 offiziell Gewerbeschein
und los.
Und los. Ja. Alleine, warst du ein Einzelkind zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Okay. Spannend. Und wie bist du dann an Kunden gekommen?
Wie bin ich damals an Kunden gekommen? Das kann ich ja gar nicht mehr sagen.
Ist ja 10 Jahre her, also mit 18, ne?
Ja.
Vor 10 Jahren war Social Media noch nicht so präsent wie heute.
Das kann ich dir nicht mal sagen. Ich weiß auf jeden Fall. Ja, doch, LinkedIn, das weiß ich noch. Ein Kunde kam von LinkedIn. Ja. Und ansonsten, ich glaube, über Facebook-Gruppen, genau. Also Facebook-Gruppen, da kamen ein, zwei her, das waren so kleine, wie zum Beispiel für ein kleines Bauunternehmen, was Gartenpflege macht oder sowas, eine neue Website.
Freiburg?
Nee, schon deutschlandweit, aber Dann war halt der Preis für so eine Website 500 Euro oder sowas. Das heißt, du kannst dir ja selber ausmalen, wie gut die Qualität dann war und wie gut entsprechend ja dann auch die Kundenkommunikation, Betreuung war. Also wenn du einen Azubi beauftragst, der im Ausbildungsverhältnis nicht glücklich ist, das wussten meine Kunden ja nicht, dann deshalb rausgeschmissen wird, liefert weder Qualität ab noch. Also es gab keine unzufriedenen Kunden, aber es war schon der Fall, dass ich das aus heutiger Sicht als Kindergarten betrachte. Das hat nichts mit Business zu tun gehabt.
Okay, aber es war ja irgendwo der Grundstein, der gelegt wurde, dass du heute da bist, wo du stehst.
That's true.
Und du bist ja noch nicht am Ziel.
Nee.
Okay, wie lange hast du dann so diese abenteuerliche Art und Weise, Business zu machen, weitergeführt, bis du dich dann selber professionalisiert hast?
Na, also erstmal wurde ich ja rausgeschmissen und meine Eltern haben dann den Schock versucht zu verkraften, weil mein Vater hat sich natürlich jetzt ein bisschen konservativer unterwegs, der hat sich ja sehr ins Zeug gelegt, dass ich dort einen tollen Start habe, das haben die alle beide nicht verstehen können. Da war ich auch erstmal gut unten durch und musste den Hintereingang von der Elternhaustür nutzen. hat sich dann gelegt. Aus heutiger Sicht bin ich sehr froh, dass ich rausgeschmissen wurde. Die freie Marktwirtschaft ist viel härter als jedes Ausbildungsverhältnis. Und wenn du mal 20 Euro von deinen Eltern bekommst, damit du dir Brot und Käse kaufen kannst, und das war 2 Jahre der Fall, dann weißt du auch, dass du nicht so viel hast. Und so habe ich dann eigentlich 2 Jahre hin und her gedümpelt, sage ich mal. Also hier mal 500 Euro, da mal 800 Euro in der Nebentätigkeit. und habe dann eine Wohnung in Freiburg wieder gehabt, bin wieder zurückgezogen. Und irgendwann habe ich einen Lucky Shot, aber nicht in Krypto und nicht in Aktien, sondern ich habe ein großes deutsches Hosting-Unternehmen. Durch Zufall wurde ich angeschrieben und die haben einen Mitarbeiter gehabt, der hat die Geschäftsführung gehasst und hat 70.000 Datenbanken von Kunden mit einem Klick gelöscht. Und dann waren 70.000 Shops, E-Mail-Postfächer, Webseiten, Domains offline. Und dieses große deutsche Unternehmen hat über 300 Selbstständige angeheuert, diese SQL-Datenbanken wiederherzustellen. Und da habe ich dann richtig Fuß fassen können. Da habe ich auch meine ersten 100.000 Euro dann in meinem Leben gemacht. Das war 2019 dann.
In welcher Zeit diese 100.000 Euro?
Drei Monate.
Wie?
3 Monate. Also in 3 Monaten. Aber war Tag und Nacht von 4 Uhr morgens bis 23 Uhr abends vor dem Computer gehangen.
100.000 Euro sind 100.000 Euro. Ja. Das ist besser, wie mit 500 Euro Webseiten rumzudümpeln.
Ist es. Und die haben halt sehr hoch vergütet, weil die natürlich brutal viele Klagen am Hals hatten von den ganzen
da
Shops.
Musst du dich entscheiden, so, ne? Also welchen Tod du sterben willst.
Genau, ja. Ja. Hat auch keine Versicherung gezahlt, weil es ja Vorsatz war. Vorsatz deckt nahezu keine Versicherung.
Ja, völlig egal, ob es ein Mitarbeiter ist oder du selbst.
Ja.
Jetzt hast du gerade was Interessantes gesagt. Es kam ein Zufall zustande, der dazu beigetragen hat, dass sich alles nach links gedreht hat. Glaubst du an Zufälle?
Nein, also ich glaube ans Universum, das dir Aufgaben vor die Füße wirft und zwar so lange, bis du sie gelöst hast. Und ich gehe davon aus, dass ich aus damaliger Perspektive einfach mal eine auf den Deckel bekommen musste und die habe ich auch auf den Deckel bekommen, dass ich nicht Gott bin. Mit allem, was ich so, ne, ich war ja in der Körperbildungsschule, habe dann ja auch hier als Landesschülersprecher damals während meiner Schulzeit, wurde ich ja schon so ein bisschen hochgehalten, habe ja auch so die ein oder anderen Zeitungsartikel, die mich loben und hochhalten, bekommen. Und dann gab es ja dann den Dämpfer in der Ausbildungszeit, den ich aber nicht als Dämpfer wahrgenommen habe, sondern eher ein, die sind alle dumm. Und dann habe ich ja meiner Selbstständigkeit weitergemacht und habe mich dort dann reflektieren müssen, weil im Ausbildungsverhältnis kommt halt dein Gehalt, wenn auch nur 800 Euro, aber er kommt. Egal, wie du die anderen siehst, wenn du halt deine Kunden nicht oder wenn du nicht deliverst oder wenn eben sozusagen du nicht genügend in Kundenakquise steckst und du dich deshalb nicht reflektierst, kommt halt auch kein Geld. Und da habe ich dann schon gelernt, dass ich was tun sollte, habe Kritikfähigkeit gelernt, by the way, auch Lisa wieder. Die habe ich aber erst ein bisschen später kennengelernt, also eben ein Jahr nach meinem ersten ordentlichen Fußfassen im Business. Aber Kritikfähigkeit habe ich dann mal gelernt, mal Reflexion, Selbstwahrnehmung, die war schon sehr verschoben bei mir früher.
In welchem Kontext? Also so wirklich so, dass du dachtest, du stehst über allen und alle sind dümmer als du? Oder wie darf ich das verstehen?
Mhm. Ja.
Okay.
Schon so.
Das heißt auch, du hast dir nicht sagen lassen, weil du sagst, kritikunfähig so und dachtest, ja, du hast mir eh nichts zu sagen.
Ich sag, am Flughafen Stuttgart war es immer so, die haben mir gesagt, der Stift schreibt rot und dann habe ich gesagt, der Stift schreibt grün, willst du mich verarschen? So nach dem Motto. Ja, also die haben gesagt, tu das so und dann habe ich gesagt, aber so ist doch viel effizienter und deswegen mache ich das so. Und das ist halt für jemanden, der kommt, um etwas zu lernen, um nachher etwas in die Wirtschaft reinzugeben, nicht so förderlich. Und deswegen sage ich, ich war schon schwierig.
Was glaubst du, woher kam diese Bockigkeit?
Ja, also ich habe mich natürlich schon immer beweisen müssen und so mit Ellenbogen nach außen und ich glaube, dass mir das nicht so besonders gut tat, in jungen Jahren mich beweisen zu müssen, denn ich finde, ein Kind sollte so sein dürfen, wie es ist, ohne dass es zeigen muss, dass es was wert ist. Und wenn du dann halt permanent zeigen musst, dass du was wert bist, dann kippt das so irgendwann. Das ist wie so eine Schaukel. Irgendwann hat es Übergewicht und dann heißt es, ihr seid nichts wert, weil so habt ihr mich ganz lang behandelt.
Interessant. Also im Prinzip durch die ganzen äußeren Einflüsse, die dir jahrelang widerfahren sind, hast du irgendwann so eine Persönlichkeit entwickelt oder einen Charakter, hast die Mauern hochgefahren.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Niemanden an dich rangelassen, ein Stück weit auch.
Ja.
Warst du dann auch so ein bisschen Einzelgänger-Typ zu der Zeit?
Immer. Würde ich sagen, bin ich auch heute noch. Also ich kann heute schon Grenzen ziehen zu ich fange anders an. Ich würde nicht sagen, dass ich der Teamfähigste auf diesem Planeten bin. Ich würde eher sagen, da sitze ich in der hinteren Reihe. Der Punkt ist aber, vermögend und auch gesellschaftlich anerkannt wirst du, wenn du andere Menschen groß machst. Wenn du anderen Menschen zeigst, dass so wie sie sind, gut sind und Stärken haben, die in ihrem Umfeld einen Riesenimpact haben. Und das ist für mich auch Teamfähigkeit, aber nicht Teamfähigkeit, bei der, wie in einem Ausbildungsverhältnis, du irgendwie dem Chef den Arsch pudern musst, von wegen, ja, ich bleib bis 18 Uhr, ist gar kein Problem. dann bist du vielleicht irgendwie integer und kuscht, so nach dem Motto, sondern wichtig ist, dass du die Stärken der anderen Menschen nutzt, um selbst voranzukommen und um anderen Menschen zu zeigen, dass sie was wert sind. Und das beherrsche ich heute. Aber Teamplayer sein hat ja viele Facetten. Also damals Teamplayer, nein. Sondern ich habe Menschen nur so benutzt, wie es für mich gut war. Und wenn sie nicht gut waren, dann habe ich sie gelassen. Keine Förderung, kein Mitnehmen, kein auf die Reise nehmen.
Heute ist das anders?
Weil ich alles, du nichts. Früher.
Ja.
Ja, klar. Also habe ich ja gerade schon angeteasert. Ja. Heute ist es definitiv der Fall, dass ich Menschen so sein lassen kann, wie ich bin, wie sie sind und wie ich bin, verstehe, dass nicht alle so sein müssen, wie ich es bin.
Spannend.
Vor allem ist mir früher sehr schwer gefallen, Menschen, die kein Gas geben, die sich nicht anstrengen, die keine Mühe geben, so zu lassen, wie sie sind. Ja.
Hätten auch da musst du eine Grenze ziehen und sagen so, hey, nicht jeder will mehr vom Leben.
Genau. That's it.
Was du vielleicht nicht verstehst, was ich auch nicht verstehe, weil ich sage so, hey, ich gehe lieber durch die Hölle im Hinblick darauf, dass ich den Himmel sehe irgendwann, wie irgendwie immer jeden Tag einfach so vor mich hinzuleben. Ja. Mit der Gefahr zu sagen, boah, ich weiß ja nicht, was passiert. So dieses Ungewisse, das macht mir Angst. Hm. 100.000 Euro und 3 Monate später, wie ging es dann weiter?
Dann war ich da echt lang beschäftigt, also 1,5 Jahre etwa. Und Geld wurde dann immer weniger, weil die Stundensätze auch reduziert wurden von denen, weil sich die Probleme und Fälle langsam verringert haben. Genau, aber die haben anfänglich natürlich schon mit 500 Euro Stundenlohn und sowas da gelockt. Und ich habe dann auch an Subunternehmer weitergegeben. Also das heißt sozusagen, ich habe gesagt, ich habe einen Auftrag, ich zahle dir 200 Euro die Stunde, habe outgesourced, habe 300 Euro fürs Vermitteln sozusagen, behalten das ab. Schon Geld verdient in dem Punkt. Naja, bin viel gereist auch, habe auch viele eigene Aufträge aus den Aufträgen mitgenommen. Also wenn jemand zum Beispiel eine nicht 100% wiederherstellbare Website hatte, dann hat dieses Unternehmen, das den großen Schaden hatte, 5.000 Euro draufgezahlt für meine Entwicklung, um entweder die Seite komplett neu zu machen oder Teile zu ändern. Das kam natürlich vielen sehr gelegen, weil die mussten keinen Rechtsstreit losgehen, sondern hatten einfach eine Website geschenkt bekommen. Und ich habe dann aber halt eben diese 5.000 Euro sozusagen als Bonus eingesetzt und habe dann noch einen Shop draufgesetzt oder habe irgendwas optimiert und habe so aus den Kunden eigene Kunden auch mitgenommen.
Hast du das denn selber gemacht oder hast du das auch wieder geoutsourced? Durch ein,
Sowohl als auch, ja.
Mhm. Okay. Und dann?
Und wenn du möchtest, dann kommen wir jetzt zu einem konträren Part. Selbstständigkeit, also ich würde sagen, heute, da kommen wir ja auch noch drauf zu, stehe ich ganz anders da. Damals, also vor, ich sag jetzt mal so knapp 6 Jahren, so Mitte 2019, habe ich dann auch eine Lektion bekommen, die so hieß, finanziell Rücklagen bilden und für die Menschen, vor allen Dingen die Menschen bezahlen, die dir auch geholfen haben, dahin zu kommen, und habe dann auch die eine oder andere Streitigkeit gehabt durch Klageverfahren und Co., weil ich beispielsweise andere Subunternehmer und Selbstständige die Aufträge vergeben habe, aber dann mit denen nachher rumgefeilscht habe, was sozusagen die Arbeit, die Qualität und die Preise anging. Und sie wurden am Ende zwar alle bezahlt, aber ich würde sagen, Fairness beginnt schon dort zu wissen, dass jemand anderes einen Teil von seinem Leben abgibt. Privat, Familie, vielleicht gerade irgendwie Freunde vernachlässigt. Und wenn es nur der kleine Hund ist, mit dem er weniger Gassi geht, um in seinem eigenen Leben voranzukommen. Und da ich damals eben auch dachte, so ein bisschen nicht alles, du nichts, habe ich dann versucht, so Provision und Co. ein bisschen zu drücken. Habe dafür dann auf den Sack bekommen und habe auch, das möchte ich auch ganz klar dazu sagen, im Jahr 2019 und 20 das erste Mal auch wirtschaftlich zwar einen guten Durchbruch gehabt, aber verstanden, dass Geld auch hart erarbeitet werden muss. Damals war das ja eher ein gut bezahltes Hobby, so eine Website für 500 Euro und Co. ist als Azubi nett verdientes Geld. Aber ich war ja nie in dem Modus, du musst für deine eigenen Lebensumstände sorgen. Und habe deshalb dann 2019 Geld verdient und habe dann aber dieses Geld sozusagen verhandeln wollen und falschen wollen, um noch mehr vom Kuchen zu haben. Und da habe ich gelernt, gib vom Kuchen auch einen großen Teil ab, dann bekommst du noch größeren Kuchen. Und weil die Kuchen immer größer werden, werden auch die Kuchenstücke immer größer.
Ist interessant. Du hast eigentlich so ein bisschen die Rolle von den Menschen eingenommen, so die gegen dich waren, So, bist selber zu einem dieser Menschen geworden.
Ich wurde selber zum Arschloch, ja.
Ja.
Ganz klar. Ist so.
Krass.
Ich würde auch behaupten, wenn ich das dazu sagen darf, dass meine Partnerin mich damals als Arschloch kennengelernt hat.
Und also, die ist trotzdem geblieben.
Ja. Ich meine, definier doch mal jetzt mal ganz sachlich, definier mal ein Arschloch. Das ist aus meiner Sicht jemand, der alles besser weiß, der nicht zuhört, der nicht kritikfähig ist, mit dem du nicht sprechen kannst, weil er sofort an die Decke geht, der im schlimmsten Fall noch irgendwelche Dinge um sich wirft oder der dich anschreit oder der die Haustür hinter sich zuknallt. Mit so einem Menschen willst du dich doch nicht umgeben. Und
heute würde man sagen, das sind toxisch-narzisstische Züge.
Ja, damit macht man sich natürlich auch einfach mal wieder Schablonen auf einen Menschen drückt und ihm gar keine Chance gibt, sich da irgendwie zu verändern. Aber
vorausgesetzt, du willst dich dahingehend auch verändern.
Genau,
und siehst es auch ein.
Genau, richtig. Und das ist der große Punkt, warum ich einfach auch Lisa so dankbar bin, weil das einfach etwas ist, was man mir nie wieder nehmen kann. Sie hat da, ohne eine Rechnung zu schreiben wie ein Coach, ohne ein Kreditorenkonto zu führen sozusagen, von wegen, ich krieg von dir aber im Gegenzug das und das, weil ich habe hier geleistet, hat sie einfach reingegeben und das kommt ihr jetzt zugute.
Wenn du von wirtschaftlich Durchbruch sprichst, 2019, 2020, wenn man das in Zahlen bemessen muss, von was für Zahlen sprechen wir das, wenn du sagst, hey, das war damals für dich der wirtschaftliche Durchbruch?
Eine Viertelmillion. Also okay. Keine Riesenzahl für damalige Verhältnisse. Mhm. Aber wir sind da jetzt auch 6 Jahre später und kommen nachher noch dazu.
Ja. Okay, wie ging es dann weiter 2020, die Reise, nachdem du diese ganzen Klagen und erstmal so für dich erkennen musstest, fuck, ich bin ja ein Arschloch. Ja. Und ich muss ja vielleicht die Leute, die mich begleiten auf meiner Reise, wie du ja auch schon so schön gesagt hast, den muss ich ja schon ein bisschen mehr als nur einen Krümel abgeben, damit sie auch bleiben, ihre Leistung abrufen, mir ihre Lebenszeit schenken und Teil meines Erfolges auch sind.
Ja.
Denn eins ist sicher, völlig egal, ob du, ich, wer auch immer da draußen, du wirst niemals alleine erfolgreich.
Ganz genau.
Du wirst niemals alleine erfolgreich. Jeder, der draußen sagt, I'm an entrepreneur, blablabla, du bist gar nichts. Ja? Ohne die richtigen Menschen um dich herum positioniert, die deine Reise mitbegleiten, die deine Vision teilen, mit denen du dann auch den Kuchen teilst und nicht nur das große Stück bei dir behältst und denen ein paar Krümel gibst, wirst du nichts erreichen. Mhm. Wie ging es dann weiter?
Ich habe mit den Umsätzen einfach so weitergemacht, sag ich mal, bis Ende 2023, bin mit Lisa dann ja auch zusammengezogen. Sie kam aus Frankfurt, ich aus Freiburg, genau, wir sind dann zusammen.
Habt ihr euch dann in der Mitte getroffen irgendwie oder wo seid ihr hingezogen?
Lustig, zuerst ein bisschen nach Freiburg, so 3-4 Monate und dann aber in die Mitte nach Karlsruhe.
Ach krass,
genau.
Badenser geworden.
Ja, genau, also vom Breisgauer zum Badenser. Und da haben wir dann, ja, so 2,5 Jahre verbracht. Und sind dann aber wieder nach Freiburg in ein Häuschen gezogen und haben da dann auch einen Tierschutzhund, der als Welpe in Kroatien, by the way, genau, sozusagen im Tierheim aufgewachsen ist, haben wir dann mit 5 Monaten bekommen und haben dann so ein bisschen Privatleben zusammen gestartet. Lisa ist, wenn ich hier, ohne dass es Werbung ist, aber hat dann auch ihre eigene Selbstständigkeit damals gestartet. Sie war Angestellte im öffentlichen Dienst und hat damals mit Network Marketing angefangen. Genau, und da war ich so voll, tu das nicht, mach das auf keinen Fall, mach was Richtiges. Und da hat sie dann auch so ein bisschen den Wandel zu sich gesucht. Also ich meine, sie war im öffentlichen Dienst, das ist ja
komplett das Gegenteil von Network Marketing. So. Also
genau, geht von Intro zu Extro. Und so haben wir uns dann eben auch kennengelernt, dass sie so sozusagen die Medien gesucht hat. Ich habe ja damals auch schon in Social Media ein bisschen gebloggt, aber längst nicht mit Fokus für Reichweite und Großwerden und Co., sondern eher über meine Krankheit und schaut her, wie toll ich bin. Auch ganz klar, tolle Autos, alles ums Ego zu pushen, immer um zu zeigen, guck mal, ich bin was. Nicht ich kann was und bin deshalb was, sondern ich bin was und kann halt nichts. Genau, und dann haben wir einfach, ja, sind zusammen in Freiburg, haben da gewohnt. Ich habe viele Webdesign-Aufträge, Consultings, auch für größere Unternehmen, Elektroautohersteller hier in Deutschland beraten, beziehungsweise chinesische Elektroautohersteller, die nach Deutschland expandiert sind. Die habe ich hier beraten zum Thema digitalen Fußfassen, Kundengewinnung, Akquisegewinnung, hat sich dann immer ein bisschen mehr in Richtung Kundengewinnung auch gewandelt. Genau, und dann sind wir im März letztes Jahr nach München gezogen.
Oh.
Genau, weil ich...
Raus aus der Idylle, ja. Also in Freiburg sind ja eher kleiner, München ist ja Batz.
Genau, und ja, viele sagen, München sei ein großes Dorf, sehe ich anders, ich brauche immer noch ein Navi fürs meiste. aber ich habe einen Flughafen gewollt, wir wollten raus und wir haben auch gesagt, wir wollen etwas von der Welt sehen und in Freiburg kannst du halt nicht so viel sehen. Freiburg ist auch ein bisschen starr im Weltbild. Die Menschen sind wahnsinnig nette, hilfsbereite Menschen, aber es ist einfach ein Ableben der Lebenszeit überwiegend.
Mhm. Wie hat sich dein oder euer Leben verändert, jetzt seitdem ihr in München seid, schlussendlich?
Lisa ist selbstständigkeitstechnisch auch gut gewachsen.
Ist sie immer noch im Network?
Nee, also das ist sie dann bis so Mitte 2022 gewesen.
Okay.
Genau, aber sie hat, wenn ich darauf kurz eingehen darf, Positionierung als ihr Offer. Und sie ist einfach wahnsinnig gut darin, Menschen zu lassen, wie sie sind, ihre Stärken herauszuarbeiten und die Stärken so einzusetzen, dass sie darin aufgehen, ihre Erfüllung finden und auch noch viel Geld damit verdienen. Und das hat sie sich alles selber beigebracht. Vielleicht auch so ein bisschen ihr Journey dann monetarisiert. Ich meine, das ist ja genau das, was sie im Network auch gesucht hat, vom TV-ÖDler zum Networker und vom Networker zum ich zeig dir, wie du diesen Step umgehen kannst. Genau, und die ist in dem Bereich sehr gut selbstständig. Und wir wohnen in München und ja, lieben München. Genau.
Bist du immer noch eine One-Man-Show eigentlich in deiner Unternehmung?
Nein, also ich habe in der Zwischenzeit seit eben Ende 23 mich nochmal ganz anders aufgestellt. Ich habe, wir haben Ende 21 dann die Consulting GmbH gegründet, die das, was ich in der Selbstständigkeit immer gemacht habe, jetzt als GmbH auch macht. Und habe dann aber Ende 23 meine Robin Gassmann Financials GmbH gegründet. Und die hat, weil ich ein sehr strategischer und analytischer Denker bin, sich vor allen Dingen mit Trading beschäftigt. Allerdings kein Krypto, sondern reine Aktien. Also das heißt Aktien hebeln, genau, und den Fokus darauf gelegt, Geld für sich arbeiten zu lassen. Also quasi verdientes Geld zu investieren, für sich arbeiten zu lassen und habe dann darauf auch Unternehmensbeteiligungen gestartet. Da ist jetzt das dritte Unternehmen entstanden vor einem halben Jahr, das ist die Beteiligungsgesellschaft. Die gibt quasi Knowledge for Equity, also all das Wissen, was ich gesammelt habe, für Unternehmerinnen und Unternehmer, die entweder kein eigenes Kapital haben, um zu wachsen, aber nicht im Bereich von Millionen, aber es eigentlich schon so im Bereich die Höhle der Löwen. Knowledge for Equity, sowohl Geld als auch eben Wissen und beteiligt sich dann daran. Ich hatte übrigens auch im April diesen Jahres ein Unternehmen bei mir sitzen, das wollte, dass ich mich an ihnen beteilige, die jetzt auch bei die Höhle der Löwen waren. Bei beiden haben sie keinen Deal gekriegt, aber...
Ich hoffe nicht die Firma, wo Carsten Maschmeyer rausgerannt ist.
Nee. Eigentlich eine tolle Idee, aber auch das mal wieder leider massiv unterschätzt, wie intensiv eine Unternehmensgründung ist. Und viele stehen da ja auch und sagen sowas wie, ja, nach meinem Studium, da gehe ich dann Teilzeit mal ins Unternehmen rein und mache ein bisschen mit. Und Frank Thelen stand dann zum Beispiel da, war jetzt nicht das Startup, aber sagt dann halt auch, du gehst da nicht mal irgendwie rein, sondern das ist halt das Unternehmen und ohne Weihnachten und ohne Geburtstag und do it or let it. Genau. Und dieses All-In verstehen halt viele so ein bisschen als Empfehlung und nicht als Anweisung.
Ja, okay. Also ist viel passiert jetzt seit 2019 auf
23 und auf 23, aber doch, das war so genau die Skala 19, 23 und 23 auf jetzt Ende 25.
Okay, wie hat sich das denn im Umsatz gezeigt? Also damals war ja so dein wirtschaftlich krasser Erfolg 2019, 2020 eine Viertelmillion.
Ja.
Wo hat sich das hin entwickelt? Ist das gleichbleibend geblieben so oder in welcher Range hast du dich dann irgendwann jetzt die letzte Zeit befunden?
Also man muss es aufteilen, die einzelnen Unternehmensbereiche. Die Consulting ist so im vierfachen Niveau dann geblieben von allem, was aber eben sozusagen auch Umsatz, muss man immer vorsichtig sein. Ich habe immer mit Freelancern gearbeitet. Und habe in der Financials zum Beispiel einen relativ geringen Umsatz, weil Trading einfach in seinem eigenen Portfolio bleibt und bin unternehmensgruppentechnisch immer an dem Niveau, dass ich sage, ich möchte ruhig schlafen können und möchte langsam und stetig wachsen, weil ich dir sagen kann, dass sich scheiße schlafen scheiße anfühlt. Also ich hatte damals wirklich keinen guten Schlaf, 2019 und 20, hatte viel Verantwortung, der ich damals ja eben auch, wie man ja gesehen hat, nicht gewachsen bin und bin deshalb umsatztechnisch immer auf dem Niveau, dass ich sage, 1 Million ist die Zahl, mit der du im Monat und im Leben alles machen kannst, was du möchtest und nur noch darüber hinaus das Geld investiert für dich arbeiten lassen. Also 1 Million im Jahr ist so das Niveau.
Also 1 Million im Jahr und Robin kann ruhig schlafen.
Okay, also jetzt wird es wahnsinnig philosophisch werden. Ich bleibe ganz kurz oder kurz und kompakt. 1 Million ist nicht das, was ich brauche, um ruhig zu schlafen. Was ich brauche, um ruhig zu schlafen, ist das Gewissen, dass ich habe so 3 Leitsätze. Das erste ist, ich bin nicht 30 Jahre krank gewesen. Also ich bin jetzt 28 und ich bin nicht 30 Jahre krank gewesen, um mich dann irgendwie, 10 Jahre meines Lebens in der Zukunft damit zu beschäftigen, was ich mal vielleicht hätte besser machen sollen. Deswegen ist einerseits Kapital erhalten besser als Kapital gewinnen oder neues Kapital dazu bekommen. Plus Reflexion ist einfach der Schlüssel zu in Zukunft keine Fehler machen. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, die Handlungen, die ich vollziehe, auf einer guten Basis zu machen, bei der ich ruhig schlafen kann. Und Geld ist dann nur noch der Output dessen.
Okay. Du hast vorhin was gedroppt, das beobachte ich heute immer noch bei dir. Du hast gesagt, du hast zu einer gewissen Zeit sehr gerne geflext. mit Autos und Reisen und Flügen und hast du nicht gesehen.
Meine sind Flugzeuge.
Und Flugzeuge und schlag mich tot. Ich sehe aber heute immer noch, dass du sehr, sehr gerne deine Autos postest. Ob das jetzt der Porsche ist, den du da hast, ne? Von allen Seiten, von allen Lebenslagen. Ob das die S-Klasse ist. Wie definiert dich das noch heute? Oder ist das eher so, was möchtest du damit bezwecken, wenn du diese ganzen Sachen nach außen trägst?
Heute ist es ein, ich möchte anderen zeigen, dass sie alles schaffen können, also alles ist wieder so metaphorisch, aber alles schaffen können, wenn sie dran glauben, wenn sie dranbleiben vor allem. Also dranbleiben bedeutet auch in den dunkelsten Stunden, wenn keiner für dich da ist, wenn dir niemand mehr zuhört, wenn jeder von dir angepisst ist, wenn jeder sagt, du schon wieder, wenn dein Name in manchen Handynummern blockiert ist oder sowas, ja, dann musst du dranbleiben, dann musst du dich rauskämpfen und sozusagen einmal durch die Scheiße gehen und dann kommst du auch wieder raus. Und deswegen ist es mir wichtig zu zeigen, was man mit Geld auch machen kann. Damals war es aber ein ganz klares, ich bin was wert, schaut her, weil du fällst halt, wenn du mit einem 5,60 Meter Auto durch die Innenstadt fährst, immer auf. Und wenn es einen stehenden Stern hat, noch mehr. Oder mit einem Porsche, dann will jeder mit dir sprechen. Aber nicht auf der Ebene, boah, du bist ein krasser Mensch, sondern kann ich auch mal 5 Euro von dir haben. Oder whatever, also diese Anerkennung ist einfach eine andere. Und heute ist es eben ein, ich leiste mir etwas, für das ich arbeite und gearbeitet habe, vor allen Dingen mit Wissen und mit Partnern. Also ich bin sehr stolz darauf, dass ich wunderbare Steuerberater und Rechtsanwälte habe, die gerne mit mir arbeiten, die mich gerne abends, gestern Abend zum Beispiel um 21.30 Uhr anrufen und verstehen, dass sie ein Teil in meinem System sind, weil ich ihnen dieses Gefühl auch gebe. Und das ist eine große deutsche Kanzlei. Das ist kein Wald und Wiesen, der das Geld braucht. Die könnten es auch lassen. Und das ist ein tolles Gefühl.
Würdest du sagen, wir Menschen sind schon sehr stupide gestrickt, wenn wir von materiellen Dingen sprechen, um gewisse Sachen aufzuzeigen, was man hat, wer man ist, was man kann?
Ja, du musst halt jemanden in deinem Leben haben, der dir den Weg zeigt, dass das nicht der Weg ist. Mhm. Und den habe ich nicht gehabt. Das ist kein Front an meine Eltern. Ich sage aber ganz klar, ich hätte mir damals gewünscht, dass mir meine Eltern die Bodenständigkeit mit ein bisschen mehr Druck vermittelt hätten. Hätte ich mir viele Fehler ersparen können, auch finanzielle Fehler. Allerdings ist das, glaube ich, als Eltern auch immer eine schwere Gratwanderung zwischen Kind machen lassen, Erfahrung sammeln lassen. Meine Mama sagt immer, kannst alles machen, musst halt mit dem Ergebnis leben und auch dieses Ergebnis nachher verarbeiten können. Und gleichzeitig aber auch einschreiten, ja.
Heute rückblickend betrachtet, jetzt habe ich ja viel gehört, Gratwanderungen, Persönlichkeitsentwicklung, vom Arschloch weg zum reflektierten Robin, vom guck mal, ich bin jemand und ich hab was und ich kann was, weil ich was hab, hin zu ich hab was, weil ich dir zeigen will, was möglich ist. Wie würdest du die letzten 28 Jahre bezeichnen?
Alles andere als linear, brutal volatil.
Wie ein Kryptokurs.
Ja, wie XRP so ein bisschen. Ja, wie würde ich die denn beschreiben? Also grundsätzlich würde ich sagen, und das macht mir ein bisschen Angst, ich weiß nicht, ob das schon mein tiefstes Tief war, also mein Allzeittief, was ich so 2019 hatte. Und ob ich gerade auf einem Allzeithoch bin, um mal in dieser finanziellen Metapher zu bleiben. Gesundheitlich schreckt mich, sage ich jetzt mal, nichts mehr ab. Da habe ich auch klare Meinungen. Ich hatte ja 11 Operationen wegen Rheuma und Organe und Co. Aber also Krankenhaus schreckt mich nicht ab. Das schreckt viele Menschen da zum Beispiel schon mal ab. Die sagen mal, ich will gesund bleiben und sowas. Das nicht, aber wirklich so dieses Thema Seelenruhe, ruhiger Schlaf, Seelenfrieden. Und den habe ich jetzt erst nach 26 Jahren finden können. Davor war es sehr turbulent, nicht zur Ruhe kommen, immer irgendwie nicht unbedingt nur positiv auf der Reise sein. Also dieses Rastlose hat mich sehr lange geprägt. Also würde ich die letzten 28 Jahre beschreiben.
Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Yes. Was würdest du den Zuschauern und Zuhörern, nachdem du gerade die letzten 28 Jahre beschrieben hast, und vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere an einem Punkt ist irgendwie, wo sie gerade sich in einem Tal befindet. Was würdest du diesen Personen mit auf den Weg geben?
Vieles, und das ist mir wichtig, die auch die Punkte, die in meinem Kopf sind, alle jetzt kurz aufzuzählen. Erstens, jedes Tal ist super, weil da kann man Schwung nehmen, um wieder bergauf zu kommen. Zweitens, nutze Menschen. Man sagt immer, Menschen kaufen von Menschen im Vertrieb und im Sales. Marketing, aber Menschen nutzen bedeutet vor allem anderen das Gefühl zu geben, dass sie gut sind, wie sie sind, dass sie nicht dir entsprechen müssen, nur damit sie irgendwas wert sind und dass sie sich auf ihrer Reise befinden. Ich habe mal jemanden, einen tollen Coach gehabt, der hat gesagt, jeder befindet sich im Grad seines Bewusstseins und dieses Bewusstsein ist ein Journey. Das heißt, einfach mal reinversetzen. Wo steht der andere gerade im Leben? Kann er das schon? Im Hundetraining würde man jetzt sagen, dein Hund macht mit dir oder du willst, dass dein Hund gerade ein Abitur macht, aber das ist noch ein Hauptschüler, also bring ihm das erstmal bei und verlang nicht direkt, dass dein Hund dir apportiert, wenn er gerade mal bei Fuß lernt. Also Menschen einfach lassen, wie sie sind und nutzen. Der dritte Punkt ist, ich wünsche mir, dass Menschen ihre finanzielle Bildung viel ernster nehmen würden. Es erschreckt mich, wenn ich, wir sind ja jetzt heute sehr auf der persönlichen Ebene gewesen, aber wenn wir kurz auf die fachliche Ebene gehen wollen, erschreckt es mich sehr, dass so viele Menschen überhaupt gar nicht hinterfragen, was sie tun. Es ist egal, ob das kleiner Quatsch ist oder ob das auch einfach ihre eigene Sparquote ist. Wir laufen, ich habe heute Morgen auch deinen vorigen Podcast gehört, nicht nur auf Geldentwertung sozusagen zu, sondern wir laufen auch auf den Punkt zu, dass Geld verfallen könnte. Und Menschen verstehen nicht im Ansatz, wie Finanzen und Vermögen im Kleinen funktioniert. Und deswegen können sie beim Großen gar nicht mitreden. Das heißt, einfach mal die Kresse halten wäre ein ganz wichtiges Tun. Und deswegen erstmal im Kleinen anfangen, eine kleine Sparquote erzielen. Es gab noch nie einen Moment in meinem Leben, sage ich immer, bei dem es nachteilig gewesen wäre, Geld auf der Seite zu haben. Und dass deine Waschmaschine im Mediamarkt oder egal wo finanziert werden kann mit Klarna ist ja toll, aber wenn du das dreimal machst, dann ist dein Leben durch und dann steckst du richtig tief in der Scheiße.
Ja, vor allem deine Bonität.
Ja, die Bonität ist ja nur das Ergebnis deines Tuns.
Richtig.
Und die ermöglicht dir dann halt nichts weiteres.
Okay.
Also finanzielle Bildung wäre mir sehr wichtig. Mhm. Wieder auf Persönlichkeit und Mindset zu kommen, überleg doch einfach mal, welcher Mensch vor dir steht und was du von ihm bekommen könntest, anstatt immer zu überlegen, oder andersrum, was du für ihn geben könntest, anstatt was er immer für dich tun könnte. Wenn du reingibst, dann ist es völlig logisch, dass was rauskommt. Das ist wie ein Münzeautomat. Schmeißt du was rein, kommt Kaugummi raus. Und dahinter steht eine Warenkette. Ja? Dieser Kaugummi wurde irgendwo produziert. Da ist jemand, hat sich jemand, weil das produziert wird, die Familie ernähren können, vielleicht ein Auto kaufen können. Also sei ein Grund, weshalb du anderen ihre Träume verwirklichst. Und ich sage auch immer, wenn du zur Arbeit gehst, dann sollte dein Chef dir ermöglichen, deine privaten Ziele auf der Arbeit zu verwirklichen. Vielleicht nicht unbedingt wie Robin, die Nebentätigkeit im Azubi-Verhältnis ausführt, aber du solltest dir wirklich auf die Fahne schreiben, Ziele im Leben durch die Arbeit ermöglichen zu können. Und wenn du danach strebst, dann bist du automatisch erfüllter, bist weniger angepisst auf andere, hast es nicht so eilig. Ja? Du musst mal, wenn du fliegst, sehen, wie die Leute sich vordrängeln, obwohl das Flugzeug halt dann abhebt, wenn
alle da sind.
Boarding completed ist und nicht vorher. Genau. Und diese Rücksichtslosigkeit, die dir gar nichts bringt, keine Sekunde im Leben, die bringt dir einfach nur Bad Karma, Karmic Management und so. Jetzt habe ich was anderes angerissen. Das würde ich mir wünschen, ja.
Jetzt hast du sehr viel gesagt.
Ja.
Sehr viele Punkte aufgezählt, sehr wichtige Punkte, wie ich finde. Robin, es ist toll, dass du hier warst heute, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal, liebe Grüße an den, was war das, Arzt, der damals deine Mutter gesagt hat, du sollst froh sein, wenn du rechnen und schreiben kannst oder lesen kannst.
Sachbearbeiter.
Oh, da habe ich jetzt schon mal auch einen Gast gehabt, vorletzte Woche, der mit einem Sachbearbeiter konfrontiert war, der ihm gesagt hat, er kann mit 16 kein Business führen, weil er nicht in der geistigen Verfassung ist dazu. Diese Person aber selber kein Business hat. Großartig.
Immer so.
Nein. Viele Grenzen hast du heute aufgebrochen, viele Brücken geschlagen. Auf der anderen Seite. Für Menschen, denen es vielleicht ähnlich geht wie dir. Und das muss ja nicht nur körperlich sichtbar sein, es kann auch körperlich unsichtbar sein. Ja. Denn die meisten Menschen strugglen dann raus mit ihrer Psyche.
Ja.
Und ich glaube, du hast viele psychische Themen gehabt in deinem Leben in den letzten 28 Jahren, weil das, was du in der Äußerlichkeit darstellst, reagieren ja Menschen drauf, schwingt wieder zurück zu dir und das schlägt ja irgendwo auf die Psyche. Hast aber gezeigt, dass du dich weder von dem Gesagten beeinflussen lässt, hast aber trotzdem dich in irgendeiner Art und Weise entwickelt, mal in die Richtung, mal in die Richtung, hast jetzt seit 2 Jahren deine Mitte gefunden und somit auch aufgezeigt irgendwo da draußen, dass es mehr gibt vom Leben, als das, was hier auferlegt wird. Vielen Dank, dass du mein Gast warst.
Danke, Tommy, für deine großartige Nahbarkeit, die du mit deiner Reichweite verbindest. Finde ich mega. Ich habe, wenn ich das noch am Ende einfügen darf, mit Spannung wirklich verfolgt, wie du dein Erlebtes präsentiert hast. Und ich kann nur sagen, du hast die wirklichen Werte, die man als Mensch braucht. Und alle, die berichten und ein Narrativ erzeugen, sind die, die genauso arm ins Bett gehen wie gestern. Danke.
Was für ein Abschlusswort.